Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Der gemeinsame Markt Südamerikas, Mercosur genannt. Das ist ein Markt mit mehr als 260 Millionen Menschen. Menschen, die beispielsweise Autos kaufen. Dieser Markt soll leichter zugänglich werden, auch für europäische Autobauer, durch ein neues Handelsabkommen mit der EU. Die Autobranche jubelt, doch Landwirte sind eher verhalten, denn sie fürchten, dass südamerikanische Agrarprodukte günstiger sind und zugleich geringere Standards erfüllen. Unter anderem in Frankreich formiert sich deswegen Widerstand. Wie genau, das hören Sie bis 14 Uhr. Und die Ölförderung bleibt gedrosselt. Welche Folgen hat das? Das ist Wirtschaft am Mittag heute mit Sina Fröndrich. Dieses Mal geht es um Käse, Nudeln und Oliven. Diese Produkte finden sich auf einer Liste des US-Handelsbeauftragten Lighthizer. Es sind Produkte, die aus Europa kommen und auf die möglicherweise Strafzölle erhoben werden. Umfang 4 Milliarden US-Dollar. Ein weiterer Baustein im Handelskonflikt mit den USA. Hintergrund ist allerdings ein uralter Streit über Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus. Viktor Goldke hat weitere Details und Einschätzungen dazu.
Die Drohung kam heute Nacht um 0.29 Uhr. Die USA könnten neue Zölle erlassen. Nein, diesmal nicht gegen die Chinesen, sondern gegen die Europäer. Anlass ist ein uralter Streit. Amerikaner und Europäer werfen sich gegenseitig vor, ihre großen Luftfahrthersteller mit Subventionen hochzupäppeln. Also Airbus in Europa und Boeing in den USA. Wie das genau geht, weiß Luftfahrtexperte Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Die Europäer werfen den Amerikanern vor, dass es eine Quersubventionierung aus dem Verteidigungsgeschäft gibt bei Boeing. Und die Amerikaner werfen den Europäern, also Airbus, vor, dass die verbilligte Darlehen kriegen.
Und in der Nacht haben die USA deswegen mit möglichen Zöllen gedroht. Eine ganze Liste mit Waren haben sie veröffentlicht, schon die zweite in diesem Fall. Auf italienischen Käse, auf Nudeln und Oliven könnten sie irgendwann Zölle schlagen. Das träfe europäische Exporte in die USA in Höhe von 4 Milliarden Dollar. Die Lebensmittelliste ist aber auch aus einem ganz anderen Grund buchstäblich pikant. Denn Agrargüter sind einer der ganz großen Streitpunkte zwischen Amerikanern und Europäern in Sachen Handel. Die US-Farmer wollen ihre Waren einfacher nach Europa bringen dürfen. Das aber wollen vor allem die französischen Bauern nicht, sagt Europa-Expertin Barbara Böttcher von der Deutschen Bank.
Zum einen spielt die Agrarpolitik oder die Agrarwirtschaft in Frankreich natürlich noch mal eine ganz andere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist. Von daher tut man sich schwer, da den Markt zu öffnen, tatsächlich für Wettbewerb von außen.
Und weil Donald Trump in Sachen Flugzeugsubventionen ausgerechnet mit Agrarzöllen droht, fürchten Beobachter schon, dass der US-Präsident jetzt den Handelsstreit mit Europa auf breiterer Front hochkochen könnte. Trump teilte in der Nacht mit, die Gespräche mit den Chinesen in Sachen Handel hätten bereits wieder begonnen. Das macht manche mit Blick auf Europa doppelt hellhörig. Denn eine zweite Front im Handelsstreit könnte richtig problematisch werden, meint Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Vor allen Dingen könnte ein Hin und Her von Strafen die Sorgen in der Konjunktur anheizen, dass es zu einem allgemeinen, größeren Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union käme. Und ein solcher Handelskrieg zwischen den beiden Giganten des Welthandels, und das sind diese beiden, der wäre für die Weltkonjunktur gefährlich, damit auch für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Für die Ökonomen am Parkett ist die Drohung mit Zöllen auf Oliven, Nudeln, Edamer und Gouda, also nicht nur buchstäblich Käse, sondern auch brandgefährlich.
Die Zollspirale könnte sich weiter drehen und die Konjunktur belasten und vielleicht auch den Ölpreis drücken. Öl wird ja gerne als Schmierstoff für die Weltwirtschaft bezeichnet. Und wenn dieser Motor stottert, dann wirkt sich das auch auf die Ölnachfrage aus. Zuletzt allerdings hat sich Öl wieder etwas verteuert, denn die OPEC hat sich darauf verständigt, dass die bestehende Förderkürzung verlängert wird um 9 weitere Monate. Und die kooperierenden Staaten, die werden wohl mitziehen. In den USA dürfte das auf wenig Begeisterung stoßen, denn der weltgrößte Ölverbraucher, der möchte den Ölpreis niedrig halten. Sebastian Hesse nimmt das Verhältnis USA zur OPEC unter die Lupe.
Auf seine gewohnt direkte und unmissverständliche Art hat US-Präsident Trump wiederholt klargestellt, was er von der OPEC hält.
Because you have a monopoly called OPEC. And I don't like that monopoly. I don't like it.
Es gibt dieses Monopol namens OPEC, so Trump verächtlich, und ich mag dieses Monopol nicht, ich mag's einfach nicht. Als die Organisation der erdölexportierenden Länder Ende vergangenen Jahres die Produktion gedrosselt hat, um den im Herbst eingebrochenen Ölpreis wieder nach oben zu korrigieren, haben die USA das mit gemischten Gefühlen gesehen, wohl wissend, dass ihre Sanktionen gegen den Iran, den siebtgrößten Ölexporteur der Welt, den Preis ebenfalls nach oben treiben könnte. Der Iran exportiert auf Betreiben der USA fast kein Öl mehr, wodurch das weltweite Ölangebot sinkt und der Preis steigt. Die Industrie, hier in Gestalt des BP-Chefes Bob Dudley, warnt vor weiteren Risiken.
Diese Sanktionen bedeuten mehr als nur den Exportstopp eines einzelnen Landes. Sanktionen ziehen viele unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich. Schiffe chartern wird teurer, sie zu versichern. Denn es ist riskanter geworden, Öl zu verschiffen.
Dudley spielt auf die Spannungen am Golf von Oman an. Ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion wird über diese Route verschifft. Ein eskalierender militärischer Konflikt auf der Straße von Hormus könnte die weltweite Ölversorgung in Gefahr bringen. Die USA würden es gerne selber in der Hand behalten, an den Stellschrauben nachzujustieren, wenn ihre Sanktionspolitik den Ölpreis in die Höhe treibt. Trump rühmt sich gerne, der Garant für bezahlbare Energie zu sein.
I don't want to have any effect on the oil prices worldwide where I drive them up, because I consider that to be a tax and I don't like taxes.
Ich möchte die weltweiten Preise nicht so beeinflussen, dass Öl teurer wird, sagt Trump, weil das einer Besteuerung gleichkäme und ich mag Steuern nicht. Die USA sind zwar dank Fracking unabhängiger von Öllieferungen aus dem Ausland geworden, sie importieren nur noch 10% ihres Ölverbrauches, nicht mehr die Hälfte wie früher, aber sie sind immer noch Importeure. Dennoch, so unabhängig war der weltgrößte Ölverbraucher noch nie, betont Energieforscher Christopher Nittle, Ökonom am Massachusetts Institute of Technology.
Früher, als wir noch sehr viel Öl importiert haben, hatte das einen riesen Einfluss auf die US-Wirtschaft, wenn der Ölpreis schwankte. Wenn es teurer wurde, sind Unsummen außer Landes geflossen. Das ist nicht mehr so.
Tatsächlich haben sich die USA, seit sie massenhaft Öl aus Schiefervorkommen gewinnen, mittels Fracking zum größten Ölproduzenten der Welt gemausert, vor Saudi-Arabien und vor Russland. Das hat sie spürbar unabhängiger von der OPEC gemacht, sagt Nittle.
The fracking revolution has completely transformed it.
Die Fracking-Revolution hat die Geopolitik im Energiesektor komplett umgekrempelt. Die OPEC hat deutlich an Einfluss verloren, denn ihr Anteil an der weltweiten Ölgewinnung ist gesunken.
Dennoch, das Kartell kann immer noch so effektvoll an der Preisschraube drehen, dass die USA reagieren müssen. Wegen dieser Abhängigkeit bleibt es Ziel amerikanischer Energiepolitik, irgendwann kompletter Selbstversorger zu sein.
Die USA und die OPEC, Sebastian Hesse war das. Und wir bleiben noch ein wenig beim Öl. Das Angebot wird wohl weiterhin verknappt. Die OPEC und die kooperierenden Länder tagen noch in Wien. Sameh Ibrahim hat für uns die Börse im Blick. Herr Ibrahim, welche Bewegung sehen Sie beim Ölpreis?
Naja, aktuell sinkt er, nachdem er gestern sogar rasant gestiegen ist. Grund dafür ist eine ganze Reihe von Konjunkturdaten aus unterschiedlichen Bereichen und auch aus mehreren Teilen der Welt, die jetzt den Ölpreis drücken. Und damit sind wir auch schon beim Thema, denn die OPEC und ihre Verbündeten werden ja nun die Fördermenge gekürzt halten. Der Effekt allerdings hält sich in Grenzen und das wiederum hat die unterschiedlichsten Gründe. Die wollen wir mal auseinanderklavüsern und das macht man am besten zusammen mit einer gelernten Volkswirtin. Deshalb bin ich froh, dass Frau Gabriele Wiedmann zu mir gekommen ist. Sie ist Expertin für die Rohstoffmärkte bei der DK Bank. Schön, dass Sie da sind. Fangen wir mit der Konjunktur gleich an. Krisen weltweit haben wir ja genug, vor allem auch in Ölregionen. Normalerweise steigt der Preis dann, warum diesmal nicht?
Preise steigen, wenn Öl knapp wird. Aber wir haben zurzeit Öl im Überfluss. Das heißt, da stört es auch nicht, wenn man ein bisschen Angst haben muss im Nahen Osten. In den USA quellen die Öllager über und so lange können die ganzen Krisen keine großen Sorgen auslösen.
Die Konjunktur, was spielt die für eine Rolle dabei? Weniger Nachfrage nach, ja, sagen wir mal, genügend Öl?
Im Augenblick ist es ja noch so, die Weltwirtschaft wächst. Aber das Wachstum lässt langsam nach. Insofern muss man sich vielleicht sogar eher wieder Sorgen machen, wenn die Nachfrage zu schwach wird, dass das den Ölpreis nach unten drückt. Aber wie gesagt, zurzeit ist das globale Wachstum noch völlig intakt.
Die Frage an die Zukunft, welche Rolle spielt denn da der Streit zwischen USA und China? Da wird ja auch immer gut gemacht, das könnte die Weltwirtschaft komplett ausbremsen.
Und das ist tatsächlich so. Jetzt, wo sowieso schon eher langsameres Wachstum ist und dann wird der Handelskonflikt jetzt nochmal so nach oben getrieben, zuletzt zum Glück nicht, aber der Handelskonflikt, der den Welthandel bedroht, die Weltwirtschaft bedroht, wenn das noch weiter eskaliert, dann ist nicht mehr viel Nachfragewachstum beim Ölpreis zu erwarten. Und wie gesagt, sowas geht dann eher Richtung Preise nach unten.
Wir haben es jetzt gerade in dem Beitrag auch angedeutet, gehört, die Straße von Hormus, dieses Nadelöhr. Gibt es denn eine Krise in der Welt, die, sagen wir mal, den Ölpreis reflexartig, wie er das ja früher gerne gemacht hat, auch nach oben treiben könnte?
Wenn kurzzeitig die Straße von Hormus gesperrt wird, dann wird es heikel. Da geht ein Drittel vom Öltransport durch. Das kann kurzfristig nach oben drücken. Es könnte nach oben treiben, wenn in den USA plötzlich das Fracken verboten wird oder auch sonst. Aber das sind alles Dinge, die nicht besonders vorstellbar sind. Wir haben freie Produktionskapazitäten in Saudi-Arabien, in Russland und die USA sind auch recht flexibel in der Produktion. Insofern, wenn überhaupt mal ein kurzer Krisenschuss nach oben geht, dann wird das nicht lange gehen. Es ist genügend da zurzeit.
Es wird Öl in Dollar gehandelt. Welche Rolle spielen da die Wechselkurse? Was hilft es zum Beispiel beim Einkauf, wenn wir einen starken Euro haben?
Für uns Europäer ist es toll. Öl wird in Euro gehandelt. Wenn jetzt der Euro stärker wird, heißt das für uns, es wird tendenziell billiger. Dazu kommt gerade für uns in Deutschland noch, dass beim Ölpreis und beim Benzinpreis so viele Abgaben dabei sind, dass auch stärkere Ölpreisanstiege nur in relativ kleinen Anstiegen in Benzinpreisen münden. Trotz allem, wenn wir einen stärkeren Euro haben, wir gewinnen, weil wir damit billiger einkaufen können auf Weltmärkten.
Ganz kurz noch, die USA als Ölproduzenten sind ja nun schon mehrfach eingeflochten worden. Welche Rolle spielt das, diese Wechselwirkung zum Beispiel zwischen den steigenden Preisen, die wir sehen, und dem Fracking, was in den USA stattfindet? Lohnt es sich dann mehr?
Das haben wir in den kurzen Zeiten gesehen, als der Ölpreis mal deutlich unter 50 US-Dollar war. Da ist in den USA nicht mehr viel produziert worden. Die reagieren sehr stark, weil sie so in dem Bereich sind mit ihren Kosten. Umgekehrt, wenn jetzt Ölpreise steigen würden, deutlich Richtung 70 US-Dollar, wird super attraktiv in den USA und dann wird auch dort nochmal die Produktion nach oben gehen.
Ganz kurz, Ihre Prognose für die nächsten Monate? Das ist ja das, was eigentlich alle am meisten interessiert.
Es geht wahrscheinlich seitwärts. Wie gesagt, große Krisen können uns nicht stören. Und solange die Weltwirtschaft wächst, gibt es auch keine Abwärtsbewegung. Ganz langweilig.
Beruhigende Worte von Gabriele Wittmann von der DPA Bank. Herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Herr Ibrahim, es gibt hier Meldungen zum EZB-Vorsitz. In Brüssel werden ja gerade die Posten verteilt. Und da ist EWF-Chefin Lagarde im Gespräch.
Wofür? Wahrscheinlich EZB, würde ich jetzt mal vermuten. Frage ich doch mal gerade weiter. Frau Wittmann, noch sitzen Sie hier. Wie wäre denn Ihre Reaktion, wenn Frau Lagarde tatsächlich für die EZB vorgeschlagen werden würde?
Die Zukunft wird für die EZB extrem schwierig. Mit der zurzeit Konstellation mit wieder sinkenden Zinsen, wo man keine Leitzinssenkungsspielräume mehr hat. Wir brauchen ausgewiesene Geldpolitiker an der Spitze der EZB. Frau Lagarde war bisher eher im politischen Bereich tätig. Wenn sie es wird, dann wünsche ich mir von ihr, dass sie sehr stark sachorientiert dann auch arbeitet.
Diplomatisch verklausulierte Antwort von der DKB Bank. Vielen Dank.
Eine erste Einordnung und wir schauen jetzt mal auf den DAX. Der Leitindex, der kann seine Gewinne von gestern nicht halten.
Nein, die schwachen Konjunkturdaten, die drücken natürlich auch auf die Stimmung. Der DAX leicht im Minus 0,1%, das sind ganze 11 Punkte, also aktuell bei 12.510 Punkten. Immer noch recht stattlich. Es werden halt ein paar Gewinne mitgenommen.
Es gibt einen Börsengang. Global Fashion wird seit heute gehandelt. Wie war der Start der Aktie?
Sehr mau, der ganze Börsengang insgesamt, ausgesprochen mau, die Aktie bei 4,50 Euro ausgegeben, sackte sofort runter, fällt weiter. Das Unternehmen ist defizitär, 60% der Anteile, die wurden von den zwei Großinvestoren von Global Fashion aufgekauft. 200 Millionen Euro wurden insgesamt eingenommen, 400 sollten es eigentlich werden, also gefeiert wurde hier auf dem Parkett tatsächlich am Ende nicht.
Die BASF-Aktie, die stand gestern gut da, heute steht sie im Minus, warum?
Hier haben Analysten einer Privatbank nachgerechnet. Die verfolgen ja sämtliche Zahlen, die herausgegeben werden, ganz genau. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Gewinne von BASF in diesem Jahr rund 20% unter den Markterwartungen liegen dürften. Da geht natürlich hier im Augenblick das Gerücht um, dass da bald eine Gewinnwarnung folgen könnte. Müsste BASF ja dann machen, falls sich das bestätigt. Die Aktie verliert deshalb gut 1,5%.
Schauen wir noch kurz auf die Deutsche Bank, die gestern im Plus war, wegen der Gerüchte über einen Kahlschlag, Stellenabbau und heute?
Heute gibt es das Gerücht, dass sie angeblich ihr Kapitalpuffer abschmelzen will. Es hat die Aktie ein Stück weit nach vorne gebracht. Im Moment liegt sie leicht im Minus.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro gibt etwas nach, liegt jetzt bei $1,1299. Die Rentenumlaufrendite, die sinkt weiter auf ein Minus von 0,37% und der Goldpreis bei $1,392,67 je Feinunze.
Samir Ibrahim war das aus der Frankfurter Börse. Es soll die größte Freihandelszone der Welt werden zwischen der EU und Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Zölle sollen wegfallen. Es geht um riesige Märkte mit Millionen Verbrauchern, an die auch deutsche Konzerne ihre Produkte verkaufen wollen. Wenn dann am Ende alle unterschreiben, wenn das Mercosur-Abkommen ratifiziert wird. Das ist noch gar nicht ausgemacht, denn Widerstand kommt etwa in der EU aus Frankreich. Und darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris sprechen. Herr König, was stört die Franzosen an dem geplanten Abkommen?
Also als allererstes haben sich die Landwirte gemeldet, die Zuckerrübenbauern, die Rinderzüchter, auch der Verband der Geflügelwirtschaft, CFA. Sie alle befürchten enorme Wettbewerbsnachteile, rechnen mit unfairem Wettbewerb, mit Wettbewerbsverzerrungen. Argumentiert wird, in Frankreich würden ganz andere Anforderungen gestellt als etwa in Argentinien oder Brasilien. Bei Hygienefragen, beim Tierschutz, auch habe man ganz andere Umweltauflagen zu erfüllen. Hier würden also europäische Landwirte ganz entschieden benachteiligt. Insbesondere die französische Geflügelwirtschaft, die sehr exportorientiert ist, zumal, sagt die CFA, zumal man bereits mit früheren Abkommen mit der Welthandelsorganisation, der WTO, zu kämpfen habe. Schon heute, heißt es, würden fast 900.000 Tonnen Geflügelfleisch aus Nicht-EU-Ländern jährlich in die EU importiert, 2/3 davon aus den Ländern des geplanten Mercosur-Abkommens. Die Konkurrenz würde also um ein Vielfaches größer werden, wenn die europäischen Märkte nun noch weiter für südamerikanische Produkte geöffnet werden. Als mögliche Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft sei das alles absolut besorgniserregend. Das ginge so nicht. Gefordert werden unter anderem Härtefallregeln, also so im Sinne von, sollte das Abkommen negative Folgen für die Landwirte haben, also so wie sich das zeigt, müsse ein völliger Importstopp aus Südamerika möglich sein.
Gibt es denn noch andere Gründe außer der Landwirtschaft, die da für Paris entscheidend sein könnten, ja, Widerstand vorzuschreiben?
Ja, na, vor allem Umweltfragen. Alle reden vom Klimaschutz im Moment, ja, besonders oft und besonders laut. Und also war auch in Frankreich schnell die öffentliche Sorge groß, dass etwa Brasilien mit dem neuen Freihandelsabkommen sofort seine Anbauflächen vergrößern werde. Und zwar da, wo es am vielversprechendsten ist für die Brasilianer, nämlich in den Regenwäldern des Amazonas. Der frühere Umweltminister Nicolas Hulot, ein Umweltaktivist, der in Frankreich sehr populär ist. Er meldete sich gestern zu Wort und sagte, das Mercosur-Abkommen laufe allem zuwider, was man jetzt gerade zum Klimaschutz beginne, ernsthaft zu diskutieren. Also es ist schon ein breiterer Widerstand, der sich da formiert.
Und wie schätzen Sie das ein? Wie wird die französische Regierung jetzt vielleicht auch versuchen, Änderungen noch durchzubringen?
Die Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye, sie sagte heute Morgen, Frankreich sei, ich zitiere, im Moment noch nicht bereit, das Abkommen zu ratifizieren. Und dann sagte sie weiter, man werde sich jetzt genau ansehen, was da vereinbart worden ist und werde dann entscheiden. Das heißt also, ganz abgefahren ist der Mercosur-Zug für die Franzosen noch nicht. Wie wird man vorgehen? Man wird zusätzliche Garantien verlangen, zum Beispiel Garantien von den Brasilianern für den Schutz der Amazonasgebiete. Der französische Umweltminister François de Rugy forderte jetzt schon die neue EU-Kommission, das neue EU-Parlament auch auf, den Text des Abkommens, wie er sagte, auseinanderzunehmen. Brasilien müsse den eingegangenen Verpflichtungen im Kampf gegen die Abholzung seiner Regenwälder zwingend nachkommen, sonst werde das Abkommen auf keinen Fall ratifiziert. Und der Staatspräsident Emmanuel Macron, er hatte seinem brasilianischen Amtskollegen Bolsonaro schon vorsorglich angedroht, man werde das Abkommen nicht ratifizieren, sollte Brasilien aus dem Klimaschutzabkommen austreten. Also das sind so die Daumenschrauben, die man hier in Frankreich anlegen will.
Einordnung waren das von Jürgen König aus Paris in Frankreich. Formiert sich Widerstand gegen das geplante Freihandelsabkommen Mercosur. Bei den derzeit laufenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel gibt es einen ersten Durchbruch, und zwar in der Region Nordrhein-Westfalen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf folgenden Pilotabschluss geeinigt. So sollen die Verkäuferinnen und Verkäufer im bevölkerungsreichsten Bundesland ab dem 1. Juli 2019 3% mehr Gehalt bekommen. Beschäftigte in höheren Entgeltgruppen erhalten eine Pauschale in Höhe von 77,50 Euro. Zum 1. Mai 2020 gibt es dann für alle ein weiteres Plus von 1,8%. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 24 Monate. Es ist bundesweit der erste Abschluss in der laufenden Tarifrunde im Einzelhandel, und er könnte damit zum Vorbild für andere Regionen werden, denn die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Arbeitgeber auf einheitliche Rahmenbedingungen im ganzen Land Wert legen würden, so zumindest die Gewerkschaft Verdi. Deutschlands Einzelhändler haben im Mai dieses Jahres bessere Geschäfte gemacht als im Vorjahresmonat. Die Umsätze stiegen real, also preisbereinigt, um 4%, so das Statistische Bundesamt. Fasst man die bisherigen Monatswerte zusammen, so zeigt sich, dass die Branche auf Wachstumskurs ist. Wirtschaftlich durchaus eine wichtige Nachricht, ist doch der private Konsum derzeit eine Stütze der deutschen Konjunktur. Weil sich die Konjunktur eintrübt, setzt sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände dafür ein, dass die Bundesregierung vorab aktiv wird und den Weg frei macht für die vereinfachten Regelungen für das konjunkturelle Kurzarbeitergeld, das ja in den Krisenjahren 2009 bis 2012 schon zur Verfügung stand.
Kluge Arbeitsmarktpolitik macht nicht die Pferde scheu, hört aber das Gras wachsen. Deswegen wollen wir, bevor konjunkturelle Einbrüche machen, unser vorhandenes und gutes Instrumentarium schärfen. Wir brauchen keine Revolution der Instrumente, sondern eine Fortentwicklung des konjunkturellen Kurzarbeitergelds. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
So der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk. Immer mehr Menschen fühlen sich depressiv und ausgebrannt. Im Jahr 2017 hätten Ärzte bei 24.500 Versicherten ein Burnout-Syndrom diagnostiziert. Das ergab eine Erhebung der KKH, der Kaufmännischen Krankenkasse. Gegenüber 2007 sei das ein Anstieg um 115%. Besonders betroffen seien ältere Berufstätige und interessanterweise Arbeitnehmer kurz nach Renteneintritt. Und der Online-Zugang für die Kunden der Deutschen Kreditbank funktioniert wieder, teilte die Online-Bank heute mit. Der Grund für die Probleme ist aber zunächst weiter unklar. Ein externer Zugriff kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, hieß es.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke waren das. Es könnte ein richtiger Kahlschlag werden. Bei der Deutschen Bank stehen bis zu 20.000 Stellen zur Disposition, vor allem im Investmentbanking. Noch ist nichts bestätigt und doch beschäftigt der mögliche Stellenabbau die Kommentatoren heute besonders. Eine Auswahl in der Wirtschaftspresseschau.
Das wäre schon ein brutaler Schnitt, meint die Süddeutsche Zeitung. Einen solch drastischen Stellenabbau auf einen Schlag haben bislang nur wenige deutsche Konzerne angekündigt. Und es wäre auch ein deutlicher Strategieschwenk. Denn Vorstandschef Sewing und die Deutsche Bank würden sich damit endlich vom seit langem kriselnden Investmentbanking abwenden. Die Deutsche Bank muss zu einem soliden Geschäftsmodell finden und kann sich dabei durchaus auf ihre Ursprünge besinnen. Die entscheidende Frage ist, ob Sewing genügend Zeit gegeben wird und er sich durchsetzen kann. Für die Neue Osnabrücker Zeitung steht fest, so bitter das für die betroffenen Mitarbeiter ist, das Institut hat die Schrumpfkur dringend nötig, wenn es wieder profitabel werden will. Wichtiger als der Stellenabbau ist aber das, was danach kommt. Sewing braucht frische Ideen, wie die Deutsche Bank in Zukunft Geld verdienen soll. Und die bleibt der Konzernchef bisher schuldig. Sewing darf keine Zeit mehr vergeuden, wenn er sein Institut auf Kurs bringen will. Viele Chancen geben ihm die Anleger nicht mehr. Die Deutsche Bank ist aber nicht das einzige Unternehmen, das Stellen abbaut. Auch die Juni-Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeugen von einer Flaute. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, wenn große Konzerne wie Volkswagen, Bayer oder ThyssenKrupp ankündigen, tausende Stellen zu streichen, sollte das aufhorchen lassen. Keine Frage, die Nachrichten aus den Unternehmen sind besorgniserregend. Trotzdem gibt es zu Alarmismus keinen Grund. Der Arbeitsmarkt hat sich in der aktuellen konjunkturellen Schwächephase bislang äußerst robust entwickelt. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass die größte Sorge für viele Unternehmen immer noch ist, Mitarbeiter zu finden. Aufgrund des demografischen Wandels wird sich daran so schnell nichts ändern. Pessimistischer klingt die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Schon jetzt schönen Millionen an Niedriglöhnern die Statistik und legen die Basis für Altersarmut. Wer in einer sich immer rascher verändernden Wirtschaftswelt künftig sein Auskommen sichern will, hat es zunehmend schwerer. Hohe Flexibilität und lebenslanges Lernen sind ohnehin ein Muss. Das wird manchen zurücklassen und viele Fragen aufwerfen, soziale und fiskalische.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Kampf gegen den Waldbrand in Lübtheen. Die Einsatzkräfte wollen mit schwerem Gerät in die Offensive. Wir berichten gleich aktuell aus Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland heute mit Petra Ensminger um 2:10. Das war Wirtschaft am Mittag, heute mit Sina Fröndrich.